Wir haben vorhin einige Worte aus dem Psalm 25 zusammen gebetet. Für die Predigt hören wir nun den Anfang des Psalms, Psalm 25, die Verse 1 bis 11. Ein Psalm von David. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Gott, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, Glauben heißt beten. Und beten können heißt glauben. Das können wir von David lernen. David hat es uns hier in dem gerade gehörten Psalm 25 vorgemacht, was es heißt, betend zu glauben und mit Glauben zu beten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Hören. Es wechseln sich da immer zwei Dinge ständig ab in diesem Psalmgebet. Bitte und Bekenntnis. David bittet, lass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Und er bekennt über Gott, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Und dann bittet er wieder, zeige mir deine Wege. Und er bekennt, du bist der Gott, der mir hilft. Und weiter bittet er, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Und er bekennt, der Herr ist gut und gerecht. Und den letzten Vers, den wir gehört haben, wieder eine Bitte von David, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer bittet, der gibt zu, dass er sich selbst nicht helfen kann, sondern dass er Gottes Hilfe nötig hat. Und das ist ein wesentlicher Teil unseres Glaubens, erkennen, dass wir uns selbst nicht helfen können, sondern Gottes Hilfe brauchen. Und wer bekennt, etwas über Gott sagt, eine Tatsache bekennt, der spricht Gott sein Vertrauen aus. Er ist zuversichtlich, dass Gott helfen kann, dass er helfen will, dass er helfen wird. Auch das ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens, zuversichtlich auf Gottes Hilfe vertrauen. Glauben heißt, ich kann beten, bitten und bekennen. Lasst uns das hier von David lernen. Wenn wir genauer darauf schauen, was hier David gebeten hat oder um was er gebeten hat und was er bekannt hat, dann stellen wir fest, David hat hier einen Gesamtblick vor Augen. Er hat seine Vergangenheit vor Augen, er hat seine Gegenwart vor Augen und er legt seine Zukunft in Gottes Hand. Im Blick auf seine Vergangenheit, da bittet er um Vergebung der Sünden. Ausdrücklich auch die Sünden seiner Jugend. werden wir noch sehen, was es mit diesen Jugendsünden auf sich hat. Im Blick auf seine Gegenwart, da bittet er um Bewahrung, ausdrücklich auch um Bewahrung vor seinen Feinden. Auch, wir werden auch sehen, welche Feinde er damit meinte. Und im Blick auf seine Zukunft, da bittet er Gott um Wegweisung, um Anleitung. Und diese dreifache Blickrichtung beim Beten, da können wir viel von David lernen. Denn beim Beten steht man immer wieder in der Gefahr, dass man sich Scheuklappen aufsetzt, auch zeitliche Scheuklappen. Manch braver Christ bittet nur rückwärts gerichtet um Vergebung der Sünden, will aber die Zukunft selbst in die Hand nehmen. Da ein Christ, der gerade mit etwas sehr zu kämpfen hat, zum Beispiel mit Krankheit, der hat nur das eine Anliegen, jetzt in der Gegenwart schnell gesund zu werden und blendet Vergangenheit und Zukunft aus. Und dann gibt es Beter, die wollen gar nicht über sowas wie Sünde oder so nachdenken, sondern nur in die Zukunft schauen, darum bitten, dass Gott ihnen den Weg in die Zukunft ebnet. Lernen wir von David, diese Scheuklappen wegzulassen und ohne Scheuklappen zu beten. Da ist also erstens Bitte und Bekenntnis mit Blick auf die Vergangenheit. David bittet: Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Von diesem Psalm 25, da kommt dieser Begriff Jugendsünden. Wir verwenden den oft ganz harmlos, wenn man zum Beispiel mal ein Bild sieht von sich vor 30 Jahren und denkt, was hatte ich da für eine Frisur? Naja gut, das waren eben so Jugendsünden. Oder was hat man für interessante Kleidung getragen damals? Jugendsünden. Aber natürlich meint dieses Wort auch Ernsteres. Und da denken die Erwachsenen vielleicht an Dinge, wo man über die Stränge geschlagen hat, an sexuelle Sünden, an Alkoholexzesse, daran, dass man ohne Gott gelebt hat. Davids Jugend sah ein bisschen anders aus. David lebte viele Jahre seiner Jugend als Bandenchef in der Steinwüste im südlichen Judäa und hat da mit seinen Kumpels zusammen in Höhlen gehaust. Und haben als so eine Art privater Sicherheitsdienst gearbeitet. Böse Zungen könnten auch behaupten, dass sie Schutzgelderpresser waren. Und die Bibel berichtet, dass es da wohl auch manche Leiche gab. Noch im Alter hat David selbstkritisch davon geredet, dass an seinen Händen Blut klebt, von den vielen Kämpfen und Schlachten, in die er verwickelt war. Allerdings muss man auch zu seiner Entschuldigung sagen, dass er dieses Leben nicht freiwillig auf sich genommen hatte, sondern dass er sich in Sicherheit bringen musste vor dem Jähzorn von dem damaligen König Saul. Aber dennoch, es waren blutige Sünden, die Davids Jugend überschatteten. Und da gehört Mut und Gottvertrauen dazu, angesichts solcher Sünden, um Vergebung zu bitten. David sagt: Gedenke meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Und er bittet nicht ins Ungewisse. So schlimm Dinge auch waren, er bittet nicht ins Ungewisse. Wenn er sagt, der Herr ist gut und gerecht, da meint David hier nicht die vergeltende Gerechtigkeit vom Gesetz, sondern er spricht von der vergebenden Gerechtigkeit, die Gott dem Glaubenden zurechnet. Die Gerechtigkeit, von dem der Römerbrief redet. Die Gerechtigkeit, die uns Jesus erworben hat, indem er so gelebt hat, wie Gott es wollte. Und indem er unsere Schuld ans Kreuz getragen hat, bezahlt hat. Und Das schenkt er uns, diese Gerechtigkeit. Und davon spricht David. Der Herr ist gut und gerecht. Das ist die Glaubensgerechtigkeit, die wir im Evangelium von Jesus Christus offen daliegen haben und die Apostel verkündigt haben. Und die leider sehr lange Zeit verdunkelt war in der Kirchengeschichte, die Martin Luther im 16. Jahrhundert wiederentdecken durfte. Gerechtigkeit des Glaubens. David bittet darum angesichts dessen, was er in seinem eigenen Leben sieht. Er sagt, ich kann eigentlich nicht mit irgendwas prahlen, ich kann nicht auf etwas pochen, ich habe keinen Anspruch. Ich kann nur bekennen, Gott ist gütig, Gott ist barmherzig, Gott ist gerecht und gut. Und darum bitte ich ihn, dass er es mir schenkt, in dem Vertrauen darauf, dass er es gerne tut. Nun sind wir, Gott sei Dank, wahrscheinlich nicht von solchen Jugendsünden belastet, wie David es war. Die sehen bei uns anders aus. Aber da sind sie sicherlich in weiterer Vergangenheit und auch als Erwachsene natürlich auch immer noch da, dass wir, wenn wir anschauen wollen, sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, da sowohl in unserer Jugend als auch in unserem Erwachsenenalter immer wieder schuldig geworden sind. Vielleicht gehören wir auch zu denen, die in ihrer Jugend tatsächlich ganz schön über die Stränge geschlagen haben, im Unglauben gelebt haben. Grundsätzlich gilt, im Blick auf die Vergangenheit, auf alle hinter uns liegenden Sünden, egal ob es jetzt Jugendsünden sind oder nicht, wir können das im Gebet nur Gottes Gnade anbefehlen. Und wir dürfen darauf vertrauen, so wie David, der Herr ist gut und gerecht. Der Herr macht mich gerecht. Er rechtfertigt mich um seines Sohns willen. Und wenn dir wieder was in den Sinn kommt, wenn dir wieder was hochkommt, was vergangen war, etwas, wo du wieder damit kämpfst, dass es dir auf dem Gewissen liegt. Der Teufel hat es gut drauf, immer wieder Sachen hervorzuholen. Dann bekenne, so wie David, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güte. Klammere ich dich daran fest, Christus hat meine Schuld getragen. Das gilt auch für das, was mir jetzt wieder gerade im Sinn steht, was mich belastet. Auch das hat Christus getragen. Er ist gut und gerecht. Das erste also immer wieder Inhalt des Gebets, der Blick in die Vergangenheit. Zweitens aber ist da Davids Blick auf die Gegenwart. Er betet: Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Davids Feinde waren mörderische Feinde. Mehrmals ist der König Saul in seinem Jähzorn mit seinen Soldaten ausgezogen, um David zu suchen und zu töten. Saul war rasend vor Eifersucht, weil er immer wieder und immer deutlicher sah, dass dieser Hirtenjunge aus Bethlehem da ihm auf dem Thron folgen würde und nicht sein eigener Sohn. David hat sich mehrmals in unmittelbarer Lebensgefahr befunden. Da wird sein Gebet gewesen sein: Lass mich nicht zu Schanden werden. Und gleichzeitig bekennt er: Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Auch später hat es in seiner eigenen Familie Feinde gegeben. Das hing auch wieder mit seiner eigenen Schuld zusammen von David. Aber es hat sich sein Leben immer wieder hindurchgezogen, dass es Stress gab. Unser Leben erscheint heute so abgesichert, so rundherum, ohne Gefahr zu sein. Aber das ist eigentlich eine Illusion. Denn vieles kann uns passieren, ob das ein Unfall ist oder ob das Krankheit ist. Das Gebet, lass mich nicht zu Schanden werden. Und das Bekenntnis, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Das sollte uns auf den Lippen liegen. Bei den Problemen, bei den Dingen, die wir jetzt gerade zu bewältigen haben. Und dieses Bekenntnis von David, keiner wird zu Schanden, der auf mich harrt, ist ein großartiges Bekenntnis. Weil wir wissen dürfen, Gott hält uns in seiner Hand, was auch immer passiert. Er wird denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lassen. Römer 8. Wir dürfen darauf vertrauen. Und auch wenn wir hier denken, naja gut, David hatte wirklich eine sehr spezielle Lebenssituation, tatsächliche Feinde, die ihm da nach dem Leben trachteten, habe ich jetzt nicht so. Wir haben trotzdem verborgene Feinde, die uns nach unserem geistlichen Leben trachten. Der Teufel und die bösen Geister in seinem Gefolge. Könnte ihm keinen größeren Gefallen tun, als seine Existenz abstreiten, weil man dann nicht mehr vor ihm auf der Hut wäre. Aber das ist ein Feind, der immer wieder versucht, uns von Gott wegzuziehen. Der uns zum Beispiel auch immer wieder Sünden aus der Vergangenheit hervorholt, wo wir wissen und glauben, das ist doch schon längst vergeben und in Ordnung gebracht. Aber dann will er, dass es wieder auf unserem Gewissen liegt. Er sät uns Zweifel über das Wort. Oder er lässt uns in einem Konflikt verhärten. Und da ist es wichtig zu sagen, wie David, keiner wird zu Schanden, der auf Gott harrt. Denn der Teufel ist ein besiegter Feind. Machen wir uns das immer wieder klar. Alle Anfechtungen, die uns begegnen können, das sind Illusionen, die der Teufel uns einflüstert. Nicht Illusion in dem Sinn, dass es nicht uns tatsächlich etwas anficht, sondern eine Illusion drin, dass wir denken, Gott ist nicht größer als das, mit dem ich gerade beschäftigt bin. Gott ist größer. Und darauf dürfen wir vertrauen und es im Gebet Gott bekennen und ihn bitten, dass er uns nicht zu Schanden werden lässt. Also der Blick auf die Gegenwart und drittens der Blick auf die Zukunft. David bittet, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Komisches Wort, also auch, wo der Weg lang geht. Ja? Er ist zwar schon als junger Knabe da heimlich zum König gesalbt worden durch Samuel, aber dann wurde er verfolgt und da wird es Situationen gegeben haben, sehr oft, wo er sich wirklich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, wie das Wirklichkeit werden soll, was ihm da zugesagt wurde. Solange Saul da am Ruder war, da gab es keinen Ausweg aus diesem vagabunden Leben. Aber er bittet Gott, er bat Gott, ihn Schritt für Schritt zu führen. Und er verlangte nicht von Gott, dass er ihm jetzt den großen Lebensplan offenbart. Er bittet lediglich darum, Tag für Tag von ihm geleitet zu werden. Und David war zuversichtlich, dass Gott das auch tut. Du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Und diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht. David wurde jeden Tag geleitet von Gott. Auch immer wieder durch Zerbruch hindurch und durch Sündenerkenntnis und Bitte um Vergebung. Aber sein ganzes Leben konnte er das bekennen. Du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Täglich, Tag für Tag. Wir neigen dazu, unsere Zukunft weiter zu planen, als es David da getan hat. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, ein bisschen in die Zukunft zu planen. Ob das Schule, Ausbildung, Beruf, Familie und so weiter ist, da einen längeren Atem zu haben und einen längeren Blick als nur bis zum nächsten Tag. Und ohne meinen Terminkalender, wo ich Monate voraus plane, da wird es kompliziert werden, wenn ich nicht etwas planen würde. Aber gerade dabei ist es wichtig, sich dieses Gebet von David zu eigen zu machen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Lehre mich deine Wege. Denn es kann ja sein, dass meine Pläne Gott nicht gefallen oder dass er etwas anderes, Besseres für mich im Sinn hat. Und glauben, sich an Christus klammern, heißt auch, bereit zu werden, sich von Gott einen Strich durch eigene Pläne machen zu lassen. Und zwar im Vertrauen darauf, dass das nicht schädlich, sondern hilfreich ist. Du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Es ist nichts, wo wir sofort Juhu schreien, oh, meine Pläne sind gescheitert. Jawohl, Gott hat etwas Besseres im Sinn. Das liegt uns nicht auf der Zunge. Aber das Vertrauen zu lernen, dass Gott mich gut führen wird. Und die Bitte darum, dass er mich durch alles hindurchträgt, was auf meinem Weg liegt. Dieses Gebet, das ist ein segensvolles Gebet. Ich vertraue darauf, dass du mich ans Ziel führst. Und David hatte dann nach diesem chaotischen frühen Leben tatsächlich ja dann in Aussicht, er ist König geworden von Israel. Und was haben wir für eine Aussicht auf dem Weg, den Gott uns führt? Auf welches Ziel schauen wir? Hören wir das, was Jesus sagt: Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Dahin will uns Gott führen. Auf diesem Weg will er uns halten, dass wir darauf vertrauen, ja, er hat mich auch schon gesalbt bei meiner Taufe, hat er mir gesagt, du bist mein, du gehörst zu mir, glaub an mich. Und da wird er mich ans Ziel führen, wo mein Glaube hinführt. Der Glaube bleibt nicht stehen hier auf dieser Erde mit allem, was das Leben hier zu tun hat, sondern er führt darüber hinaus. Und das Gebet, lehre mich deine Wege. Das ist ein gutes Gebet, dass wir immer wieder lernen, auf dem Weg zu bleiben, den Gott für mich bereitet, dass ich beim herrlichen Ziel ankomme, beim herrlichen Ziel in der Ewigkeit bei Gott, geschenkt durch Jesus Christus. Amen.